das Grundkonzept des christlichen Glaubens, dass wir hier miteinander feiern und dass wir hier miteinander zelebrieren. Und dieses Grundkonzept unterscheidet das Christentum von allen Religionen auf dieser Welt. Der theologische Fachbegriff des Grundgedankens hört sich als erstes mal ein bisschen komisch und gewöhnungsbedürftig so für den Normalbürger an. Es ist der Begriff der stellvertretenden Buße. Das klingt zunächst mal etwas eigenartig, aber keine Angst, wir nähern uns dem gemeinsam. Wir nehmen mal den Begriff auseinander und schauen uns ganz genau an, was da eigentlich hintersteckt. Stellvertretende Buße, was heißt das? Wir nehmen uns das zweite Wort als erstes vor. Was bedeutet es zu büßen? Nun, das kann ich euch sehr gut erklären, denn es ist gerade mal ein paar Wochen her, da haben wir ein Schreiben von einer gewissen Rechtsamt-Bußgeldstelle bekommen. Und in diesem Schreiben wurde festgestellt, dass der Führer des Pkw VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen BORTT 990 am 26.10. 2019 um 10.33 Uhr angeblich folgende Ordnungswidrigkeit nach § 24 StVG begangen hätte. Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 17 km/h. Tini rief dann nach oben, ey, da warst du wieder flott unterwegs, nicht wahr? Und ich kam runter und schaute mir das Bild mal etwas genauer an, aber die Person auf dem Foto hatte doch eine Menge mehr Haare als ich. Dafür fehlte der Bart. Da ging das Ding dann postwendend gleich wieder zurück. Also an dich, nicht an die Bußgeldstelle. Ja, das handelt sich um 30 Euro. Das geht noch. Das kann ja empfindlich nach oben gehen, nicht wahr? Wenn man da sich andere Dinger noch erlaubt. Aber das ist für uns schon mal klar. Das bedeutet es zu büßen. Das bedeutet, wenn eine Ordnungswidrigkeit oder eben wenn eine Straftat begangen wurde, die Strafe dafür muss jetzt in voller Höhe beglichen und bezahlt werden. Dem geltenden Gesetz muss Genüge getan werden. So kann man es ausdrücken. Soweit also zum Begriff der Buße. Zweitens, wir haben das Wort stellvertretend. Auch dazu nochmal kurzes Beispiel. Als ihr noch in der Grundschule wart und eines Tages war euer Klassenlehrer krank, da hat die Schulleitung einen armen Kerl namens Vertretungslehrer bestellt und zu euch in die Klasse geschickt. Und mancher von euch muss wahrscheinlich heute noch Buße tun für das, was er diesem armen Menschen angetan hat. Vertretungslehrer haben es denn oftmals nicht leicht. Aber ihr versteht den Grundgedanken. Es ist, wenn ich also die Stelle eines anderen einnehme. Klassenlehrer hätte eigentlich dastehen müssen, der hätte die Stunde halten müssen, ist krank, ist nicht da. Eine Stellvertretung kommt und muss jetzt diesen Punkt übernehmen. Wisst ihr, wenn ihr das begreift, dass das eine ewig gültige Wirklichkeit sein kann, dass das jetzt zusammen wirklich der Grundgedanke des christlichen Glaubens ist, das kann unser Leben verändern. Es ist jemand anders an unserer Stelle bestraft worden. Jemand anders musste büßen für uns. Ein Stellvertreter hat für unsere Sünde und Schuld gebüßt. Um das zu verstehen, möchte ich euch einmal auf eine Reise mitnehmen, quer durch die Heilsgeschichte. Einmal so quer durch die Bibel. Wir fangen mal ganz von vorne an, gleich im ersten Mosebuch, ganz am Anfang im Garten Eden noch. Gott erschafft Adam und Eva, setzt sie in diesen schönen Garten und sagt zu ihnen, pflegt diesen Garten, lebt darin, versorgt euch, fühlt euch wohl. Ihr dürft das, mach's ruhig ein weiter. Ihr dürft das alles genießen. Ihr könnt von allen Bäumen essen, außer von diesem einen Baum. Aus Gründen, die ihr nicht wissen müsst, aber die für mich wichtig sind, sollt ihr von diesem Baum, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, nicht essen. An dem Tag, wo ihr das doch tut und davon esst, an dem Tag müsst ihr sterben. Das ist dann nicht nur eine kleine Ordnungswidrigkeit. Das ist dann nicht nur etwas, wo man irgendwie mal so ein bisschen was falsch gemacht hat, so ein dummer Fehler. Es ist ein Kapitalverbrechen. An dem Tag, an dem ihr das tut, werdet ihr sterben müssen. Und eine Zeit lang lief das auch alles ganz gut. Adam und Eva pflegten den Garten, lebten in Harmonie mit sich und mit Gott. Doch eines Tages, ihr kennt die Geschichte, wurden sie versucht und versagten und Frau und Mann aßen von der Frucht des Baumes. Und in derselben Sekunde, in der sie das taten, wussten sie, dass sie etwas schrecklich falsch gemacht hatten. Sie hatten ein schlechtes Gewissen und sie schämten sich, dass sie nackt waren und sie bereuten, was sie getan hatten. Und sie versteckten sich dann voreinander und auch vor Gott. Die Bibel berichtet, abends kam Gott in den Garten und fragte, habt ihr vom Baum der Erkenntnis gegessen? Er wusste das schon, natürlich. aber er wollte es nochmal von ihnen hören. Und voller Angst gaben Adam und Eva das zu. Die Regeln waren ja klar. Sie wussten ja, das war jetzt ein Kapitalverbrechen und dass darauf der Tod stand. Sie erwarteten quasi in diesem Moment schon zu sterben. Aber das, was Gott jetzt tat, das haute sie fast um. Als sie schon damit rechneten, dass jetzt der Tod kommt, dann nahm Gott, und das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 21, er nahm ein unschuldiges Tier und er tötete es und er machte aus dem Fell Kleidung, um die Scham und die Schande und die Schuld und die Gewissensbisse von Adam und Eva zuzudecken. Wisst ihr, nach dem biblischen Bericht haben wir keinen Grund anzunehmen, dass bis zu diesem Punkt der Schöpfungsgeschichte überhaupt irgendwo jemals der Tod aufgetaucht wäre. Bis zu diesem Punkt wird in der Bibel nirgendwo von Tod berichtet. Stellt euch mal Adam und Eva vor, keinerlei Erfahrung mit dem Tod, haben sie noch nie irgendwie gesehen, aber zum ersten Mal hören sie und erleben sie, wie ein Tier stirbt und zum ersten Mal sehen sie, wie das Blut fließt und wie das Leben aus dieser Kreatur entweicht. Ich weiß nicht, musstet ihr schon mal mit ansehen, wie ein Tier stirbt? Ich habe das mal erleben müssen, wie eine Katze überfahren wurde. Und das war schlimm, wie das Tier sich gewunden hat noch eine ganze Weile und dann gelitten hat und schließlich liegen geblieben ist und gestorben ist. Das war ein furchtbarer Anblick, das waren auch schlimme Geräusche für mich. Ich werde das nicht mehr vergessen. Und hier sehen wir Adam und Eva, sie sehen so etwas in der Weltgeschichte zum ersten Mal, dass etwas sterben muss. Und sie erkennen in diesem Moment, dieses unschuldige Tier, das sich gerade noch seines Lebens erfreut hat in diesem herrlichen Garten, das musste für uns, das musste für mich, das musste für uns sein Leben geben, um unsere Scham, unsere Nacktheit, unsere Schuld zu bedecken. Und wir sehen hier an dieser Stelle, ganz am Anfang der Bibel, gleich auf den ersten Seiten, schon so eine erste Vorschau, einen ersten Hinweis auf diese stellvertretende Buße der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Hier schon ganz am Anfang gibt er so einen Hinweis drauf, wie er einmal das Problem der Schuld von uns Menschen lösen will. Hier ganz am Anfang zeigt er es schon einmal. Adam und Eva durften eine gewaltige Erfahrung machen. Sie mussten nicht sofort sterben. Das Tier starb für sie. Wir drehen die Uhr der Heilsgeschichte etwas vor. Es gab eine Zeit, da waren die Israeliten von den Ägyptern versklavt. So 430 Jahre waren sie als Sklaven in Ägypten gehalten und wurden erbarmungslos geschunden. Und das war eine fürchterliche Situation bis zu dem Punkt, wo Gott entschied, dass er jetzt eingreifen wird. Er hat sich einen Anführer berufen, Mose nämlich. Und um die Israeliten ausziehen zu lassen aus Ägypten, brachte er 10 Plagen über das Land. Und die letzte dieser Plagen war bei weitem die schlimmste. Gott kündigt allen im Land an, dass also allen Israeliten und Ägyptern, dass um Mitternacht der Engel des Todes jedes Haus im Land besuchen wird und er wird das Gericht bringen über alles Böse und alles Unrecht und alle Rebellion. Und das Gericht besteht darin, dass der Engel des Todes in jeden Haushalt kommt und überall den Erstgeborenen töten wird. Und die meisten Ägypter dachten, ach komm, so schlimm wird es schon nicht werden. Welcher Gott soll die Macht haben, sowas zu tun, nicht wahr? Aber Gott spricht weiter und sagt, es gibt eine Möglichkeit, wie ihr verschont werdet. Und das ist, dass ihr das beste Lamm eurer Herde schlachtet und etwas von dem Blut dieses unschuldig sterbenden Lammes auffangt und das Blut an die Türpfosten, über eurer Tür, an den Seiten und drüber anbringt, anstreicht. Und wenn der Engel des Todes das sieht, wird er vorübergehen und der Erstgeborene wird leben. Also ging jeder, der das nicht für eine leere Drohung hielt, sondern der wusste, dass ein mächtiger Gott dahinter steht, ging auf seine Weide und tötete ein unschuldiges Lamm, bestrich die Türpfosten mit Blut und als der Engel des Todes kam, sah er das und ging vorbei. Und so wurden die Israeliten, die diese Ankündigung ernst nahmen, verschont. Aber bei allen Ägyptern, die nicht gefolgt waren, mussten die Erstgeborenen sterben. Und das war so eine furchtbare Nacht des Schreckens und der Trauer, berichtet die Bibel, dass der Pharao am nächsten Morgen sagte, geht, haut bloß ab, nehmt all euer Besitz und eure Habe und vor allen Dingen euren Gott und verlasst dieses Land. Weg mit euch. Wir drehen die Uhr der Heilsgeschichte wieder ein Stückchen weiter. Das Volk Israel lief vom Auszug aus Ägypten an jetzt ja nicht sündlos dort durchs Leben, sondern es waren ständig Dinge, die schief liefen dort im Volk. Sie rebellierten immer wieder gegen Gott. Sie wurden immer wieder schuldig an ihm, sodass Gott irgendwann einen großen Tag etablierte, der einmal im Jahr stattfand, nämlich der große Versöhnungstag. Dieser Tag war was ganz Besonderes. An diesem Tag der Versöhnung ging der hohe Priester und suchte die zwei besten einjährigen Ziegenböcke des Landes. Und wenn er diese zwei Böcke gefunden hatte, dann stellte er sie vor den Altar und das Volk versammelte sich davor. Und dann, so sagt die Bibel, warf er das los. Es wurde also zufällig einer dieser beiden Böcke als Sühneopfer ausgewählt, den der hohe Priester dann vor allen Augen des Volkes tötete. Ganz ähnlich wie das Opfer des Lammes beim Auszug aus Ägypten. Und der andere Ziegenbock, der hatte jetzt eine ganz besondere Rolle. Er wurde jetzt der Sündenbock genannt. Kennen wir ja noch, nicht wahr? Diese Bezeichnung, das war jetzt der Sündenbock. Und das hatte folgende Bewandtnis, in 3. Mose 16 kann man das nachlesen. Vor den Augen des ganzen Volkes legte der hohe Priester nun seine Hände auf den Kopf dieses Sündenbocks und mit den Händen auf dem Kopf des Tieres bekannte er alle Sünden des Volkes, wahrscheinlich indem er so Sündenkategorien nannte. Er sagte, Herr, einige im Volk haben gelogen. Und all die Lügen und all das Betrügen und all das, was daraus Schlimmes entstanden ist, legen wir auf den Kopf dieses Tieres. Und einige im Volk haben Ehebruch begangen oder sind andere Dinge passiert, dass man einander übervorteilt hat. Und die Sünde des Stehlens und Gewalt und alle Gier, wo man eifersüchtig war, wo man neidisch war auf den anderen. Und so zählte der hohe Priester alles Mögliche auf und legte das auf das Haupt dieses Sündenbocks. Und wenn das getan war, dann trieb man diesen Bock aus dem Lager in die Wildnis, wo er dann noch eine Weile umherirrte in der Wüste. Und schließlich starb. Und dann teilte der Priester dem Volk mit, der Sündenbock war jetzt fort und alle ihre Sünden, alles was sie im letzten Jahr getan haben, lag auf diesem Tier und es ist raus aus dem Lager. Es ist weggenommen von ihnen und ihre Beziehung zu Gott ist wieder in Ordnung. Und die Leute jubelten, weil sie wussten, sie sind wieder mit Gott versöhnt und es ist alles in Ordnung. Und sie alle erkannten, diese zwei Tiere mussten für unsere Schuld sterben. Das eine als Opfer für Gott, das andere als Sündenbock, der symbolisierte, dass alle Sünden weggenommen waren. Zwei unschuldige Tiere mussten sterben, wir wurden dadurch freigesprochen. Wir drehen die Uhr noch einmal ein ganzes Stück weiter, jetzt bis ins erste Jahrhundert nach der Zeitenwende. Sehen wir all diese Opfer und dieses stellvertretende Büßen durch Lämmer und diese Böcke und all das, was uns heute ja so fremd ist, wo wir heute eigentlich so in unserer Kultur ja gar nicht mehr so viel mit anfangen konnten. Das alles hatte jetzt ja jahrhundertelang schon beim Volk Israel stattgefunden und steckte tief in der Tradition und in den Köpfen der Israeliten drin. Und in einer so geprägten Gesellschaft tritt jetzt Johannes der Täufer auf. Und er predigt auch über Sünde und über Buße. Und eines Tages spricht er zu einer großen Menschenmenge von Israeliten, zu Menschen, die also jahrhundertelang das kannten, wie man was Sühneopfer bedeuteten, was Brandopfer bedeuteten. Und plötzlich kommt Jesus und durchschreitet die Menge und geht auf Johannes zu. Und in dem Moment, wo Johannes der Täufer Jesus sieht, ruft er aus voller Kehle diesen Leuten zu. Seht, seht hin, das ist er. Das ist das Lamm. Das ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wir müssen uns mal vorstellen, was für ein Schock das bei den Leuten ausgelöst hat. Johannes sagt hier, dass das Tier, das im Garten Eden starb, um mit dem Fell die Scham und die Schuld von Adam und Eva zu bedecken, es hat nur auf Jesus hingedeutet. Das Lamm in Ägypten, dessen Blut an die Türpfosten gestrichen wurde, damit der Todesengel vorbeiging, es hat genauso nur auf Jesus Christus hingedeutet. Und all die Opferlämmer, die geschlachtet wurden und all die Sündenböcke, die am großen Versöhnungstag in die Wüste geschickt wurden, sie alle deuteten letztlich nur auf das Kommen dieses einen ultimativen, stellvertretenden Opfers hin. Da steht er, dort steht er, das ist er. Das ist jetzt wirklich endgültig das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Was für ein Zeugnis und was für eine Botschaft dahinter stand.
Und jetzt drehen wir die Uhr nochmal 3 Jahre weiter. 3 Jahre lang hat Jesus wie kein anderer gelehrt und geheilt und geliebt und hat uns Menschen das Reich Gottes nahegebracht wie niemand zuvor. Und jetzt stirbt er an diesem Karfreitag an einem Kreuz. Und an diesem Kreuz sagt er die letzten Worte. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber nachgedacht haben, was das bedeutet hat, was er sagte. Er sagte hier direkt vor seinem letzten Atemzug: Es ist vollbracht. Was heißt das? Was sagt Jesus damit? Es ist vollbracht. Heißt das, jetzt ist mein Leben vollbracht? Ich habe mir viel Mühe gegeben, ich habe das Beste getan, was ich konnte, aber jetzt ist mein Leben halt zu Ende. Und das ist so wichtig, dass ihr das jetzt versteht. Jesus sagt hier, das, was Gott uns Menschen seit dem Garten Eden klar machen will, nämlich, dass die Menschen nicht selbst für ihre Sünde büßen müssen, sondern dass Gott in seiner Gnade ein stellvertretendes Opfer für die gesamte Menschheit dort bringt. All das, sagt Jesus, ist durch mich in diesem Moment erfüllt, weil ich hier und jetzt für die Sünden aller Menschen, aller Zeiten, der ganzen Welt sterbe und ein für allemal bezahle. Alle diese Opfer, das ist alles nur ein Hindeuten gewesen auf dieses eine Ereignis, was hier, sagt Jesus, durch mich am Kreuz jetzt geschieht. Ich nehme alles auf mich und büße stellvertretend für die Sünden der Welt. Und dieser Plan ist jetzt vollbracht. Das ist geschafft. Es ist vollbracht. Ein für allemal. Und jetzt machen wir noch einen letzten Sprung. Und das ist ein Sprung an das Ende der Zeit. Was sagt die Bibel, was geschehen wird, wenn diese Welt einmal zu Ende sein wird? Die Bibel sagt, dass es dann einen Tag des letzten Gerichts geben wird. Ein Tag, an dem jeder Mensch, der hier gelebt hat, vor dem höchsten Gott stehen wird. Und dort wird unser Leben beurteilt. Und jetzt hört bitte gut zu. Es herrscht nämlich in unserem Land und allgemein auf dieser Welt ein großes Missverständnis darüber, was denn dann dort die Frage sein wird, die gestellt wird. Wenn du 100 Leute hier auf der Straße in Gronau fragen würdest, welche Frage wird Gott dir am Tag des jüngsten Gerichts stellen, dann werden, ja okay, also 80 werden erstmal sagen, sag mal, hast du sie noch alle? 10 werden sagen, Tag des jüngsten Gerichts, das war noch ein Film mit Arnold Schwarzenegger. Weitere 9 werden wahrscheinlich sagen, hört mal, was wird wahrscheinlich eine angeregte Konversation darüber, wie gut oder wie schlecht ich war. Ne? Und aufgrund dieser Diskussion und wie gut ich mich da verkaufe, da wird dann wahrscheinlich am Ende entschieden, wo ich denn nun meine Ewigkeit zu bringen. Nun, das ist ein interessanter Gedanke, aber das ist nicht biblisch. Sondern in der Bibel steht, die Frage wird vielmehr lauten, wer bezahlt für deine Schuld? Dass wir Dinge falsch gemacht haben, das ist völlig klar. Und die Bibel sagt doch, das ist alles aufgeschrieben in Büchern, darüber muss man nicht diskutieren. Die Frage wird sein, wer bezahlt dafür? Denn es muss ja jemand bezahlen. Es wäre doch höchst ungerecht, wenn all die furchtbaren Dinge, die auf dieser Welt im Verborgenen getan wurden, die nie vor einem menschlichen Gericht mal verhandelt wurden, weil niemand sie überhaupt je mitgekriegt hat, Dinge, die im Dunkeln geschehen sind, Sachen, wo man nie hinterkommt irgendwo, wenn diese Verbrechen nie gesühnt würden. Das wäre doch höchst ungerecht, wenn das alles nicht einmal auf den Tisch käme. Und wir haben ja damals von Benno in seiner denkwürdigen Predigt damals gehört, Gott ist Liebe und Gott verändert sich nicht. Und auch am Tage des jüngsten Gerichts ist er Liebe. Wie aber wäre es zu vereinbaren mit Gottes Liebe, wenn all die Verbrechen an wehrlosen Menschen, die gefoltert und umgebracht und verscharrt wurden, wenn all diese Verbrechen nie gesühnt werden würden, dann hätte doch am Ende das Böse obsiegt. Dann müsste man ja doch sagen, ja dann lass uns machen, was geht, ist doch egal, der Stärkere kommt durch. Nein, das ist schon klar, Schuld muss gesühnt werden. Das ist im Straßenverkehrsrecht so, das ist im Kriminalrecht so, das ist quer durch die ganze Menschheitsgeschichte so. Und natürlich ist es am Ende der Zeit, wenn unser Leben vor Gott beurteilt wird, auch so. Die Frage, um die es dann gehen wird, ist schlicht und einfach, wer übernimmt das? Wer bezahlt für unsere Schuld? Und nun gibt es an dieser Stelle nur 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du entscheidest dich selbst dafür, für deine Schuld zu bezahlen. Das geht. Die Entscheidung kannst du zunächst mal treffen. Aber sehen wir, Jesus sagt dazu, wer das sagt, wer diese Option wählt, wer sich unter seine Sünde stellt und stehen bleibt, der wird am Ende mit den Zähnen knirschen. So sagt er das an einer Stelle. Kennt ihr das, wenn ihr eine Chance verpasst habt, wenn etwas so furchtbar daneben gegangen ist? Und das, falsch entschieden. Daneben gelangt. Das Falsche getan. Weißt du, Jesus sagt dann an diesem Punkt, alle, die sich dafür entscheiden, selber für ihre Sünde zu bezahlen, die werden an einen Punkt kommen, wo sie das furchtbar bedauern. Niemand, absolut niemand, der Jesus ablehnt, wird auf Dauer sagen, wow, gute Entscheidung, super gemacht, jetzt bin ich endlich Gott los und jetzt feiern wir mit all denen, die auch nie was mit Gott anfangen konnten. Das wird so nicht geschehen. Sondern umgekehrt, jeder, absolut jeder, der Jesus ablehnt, wird irgendwann erkennen, oh, schlechte Wahl. Warum habe ich mich bloß so entschieden? Es gibt eine Alternative. Und es gibt nur eine Alternative. Das muss uns klar sein. Und die Alternative ist, dass wir Jesus Christus annehmen, dass wir seine stellvertretende Buße, die er am Kreuz gebracht hat, wovon wir heute Morgen gehört haben, dass wir diese Buße für uns in Anspruch nehmen. Und das, was ich uns heute Morgen klar machen möchte, ist, dass man in so eine Beziehung zu Jesus Christus nicht einfach reinschlittert. Dass man da nicht einfach nur, dass es da nicht einfach nur so reinsaugt, ohne dass man irgendwie dafür was getan hat. Das wird nicht so passieren, dass du hier mal so ein bisschen rumhängst in der Gemeinde und du guckst mal so ein bisschen, was denn hier so läuft und so. Und nur weil du gläubige Eltern hast oder weil du das hier alles ganz nett findest, dass du deswegen dort hineinkommst, sondern du musst in deinem Leben an einem Punkt kommen, wo du es schlichtweg aufgibst, länger dich selber rechtfertigen zu wollen. Ein Punkt, wo du zu Gott gehst und sagst, mein Gott, das war eine schlechte Idee, so zu leben wie bisher. Das war eine schlechte Idee, selbst für meine Taten gerade stehen zu wollen. Ich möchte dir heute sagen, ich will mich unter das stellvertretende Opfer Jesu Christi stellen. Und ich möchte, dass es für mich gilt und dass es für mein Leben gilt. Und du solltest dich schlicht und einfach fragen, habe ich das schon mal gemacht? Gibt es diesen Punkt in meinem Leben? Bin ich diesen Schritt zu Jesus gegangen? Und auch an dieser Stelle ist die Bibel klar, indem sie sagt, dass nur diejenigen das Abendmahl nehmen sollen, die diesen Plan des Selberbüßens aufgegeben haben, die sich stattdessen unter Jesu stellvertretendes Leid gestellt haben. Denn wisst ihr, diese Elemente, das Brot und der Kelch, die repräsentieren ja Jesu gebrochenen Leib. Jesu vergossenes Blut und damit Jesu stellvertretende Buße. Und dieses Brot und diesen Kelch jetzt zu nehmen und zu essen und zu trinken, das symbolisiert ja ganz deutlich, dass du für dich sagst, ich nehme das, was Jesus Christus getan hat, für mich an. Ich nehme es sogar ein. Ich vereinige mich damit, ich identifiziere mich damit. Ich nehme es in mir auf, es wird ein Teil von mir. Diese Nahrung wird ein Teil von mir. Ich möchte euch deshalb bitten, wenn Brot und Kelch jetzt beim Abendmahl bei euch vorbeikommen, dann seid ehrlich an dieser Stelle. Wenn du noch an einem Punkt bist, wo du sagst, also das, was du heute Morgen erklärt hast, das klang ein bisschen schwierig und viele Begriffe kannte ich nicht und ich würde da lieber nochmal drüber nachdenken oder auch mit dir drüber reden, dann lass es einfach weitergehen. Weißt du, dann hat das ja auch keine Bedeutung für dich. Dann ist das ja nicht irgendwie wichtig für dich. Wenn du jemand bist, der schon lange mit Jesus lebt und der heute Morgen vielleicht gerade durch diesen Ritt durch die Bibel nochmal gesehen hat, was passiert ist da eigentlich und sagst, boah, das habe ich ganz neu begriffen für mich, dann nimm dieses Abendmahl dankbar und sag, ja, danke, dass du das für mich getan hast und ich nehme es gerne und in vollem Bewusstsein von dem, was hier geschieht, nehme ich es auf. Ich identifiziere mich mit dir, Herr Jesus, mit dir möchte ich leben. Du bist alles für mich, du hast alles getragen. Vielleicht stehst du aber auch heute Morgen an einem Punkt, wo du noch ganz genau weißt, mein Leben steht auf dem Selbsterlösungsplan. Ich war bisher immer noch der Starke, derjenige, der gesagt hat, ich packe das alleine. Aber heute Morgen habe ich gesehen und erkannt, worum es dabei geht, um diese stellvertretende Buße. Und ich möchte das tun. Weißt du, dann darfst du auch das Abendmahl einfach nehmen und sagen, hey Jesus, das mache ich jetzt damit. Ich übergebe mich dir damit. Ich will das jetzt aufgeben, dass ich selber für all das gerade stehe, was ich gemacht habe. Ich will jetzt mich drunter stellen unter das, was du gemacht hast, und ich will eins werden mit dir. Und dann darfst du das einfach nehmen. Und du darfst wissen, du gehörst zu Gott. Ich möchte dich nur um eines bitten, wenn du sagst, ich habe noch viele Fragen und ich lasse es einmal heute lieber an mir vorbeigehen. Oder wenn du sagst, ich habe es begriffen und ich möchte das nehmen, sprich mich hinterher an. Das ist immer gut, wenn man hinterher nochmal mit einem drüber redet und nochmal einmal das ein bisschen vertieft. Was ist denn jetzt hier passiert? Man kann da vielleicht doch nochmal ein paar Sachen nochmal klären und deutlicher absprechen. Also wenn du das für dich empfindest, das ist heute so mein Schritt, den ich gehen möchte, mach das und dann sprich mich hinterher einfach nochmal drauf an.